Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Das Evangelium für den heutigen Sonntag, was uns Katharina gerade vorhin vorgelesen hat, das ist wohl eins der bekanntesten Gleichnisse. Und die Lesung hat uns dieses Gleichnis nochmal in Erinnerung gerufen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, so wird es normalerweise genannt. Das Gleichnis zeigt uns, wie Gott sich in Liebe nach seinen Kindern verzehrt, und zwar nach allen seinen Kindern. Nach dem verlorenen Sohn in der Ferne genauso wie nach dem hartherzigen Sohn in der Nähe. Und wenn auch beide Söhne in ihrem Verhalten kein Ruhmesblatt für ihren Vater sind, so liebt er sie dennoch beide gleichermaßen von Herzen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, es ist in Wahrheit das Evangelium vom Vaterherz Gottes. Und es ist kein Zufall, dass es Jesus ist, der dieses Gleichnis erzählt. Er allein hat ja die Autorität, uns zu sagen, wer Gott ist und wie er zu uns steht. Denn er, der eingeborene Sohn vom Vater, weiß wirklich, wer der Vater ist. Er hat verinnerlicht, wer der Vater ist, denn er ist von Ewigkeit her eines Wesens mit seinem Vater. So bekennen wir es in unserem gemeinsamen Glaubensbekenntnis. Und darum wird nur in ihm, in Christus und nur an ihm offenbar, wer Gott in Wirklichkeit ist. Luther hat mal den etwas krassen, aber sehr wahren Satz gesagt: Gott außerhalb von Christus zu suchen, das ist der Teufel. Gott außerhalb von Christus suchen, das ist der Teufel. Und Luther hat recht, denn ein Gott, der nicht der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, das kann nur die Ausgeburt unserer schlimmsten Abgründe sein. Das Vaterherz Gottes, das erkennen wir nur in Christus. Denn in ihm, in seinem Sohn, schlägt dasselbe Vaterherz. Und das wird immer wieder deutlich, wenn wir auf Jesu Worte hören, die er an seine Jünger und auch an uns richtet. Und heute hören wir auf ein Jesuswort, das wir in Matthäus 18 finden. Ich lese uns Matthäus Kapitel 18, die Verse 1 bis 6 und 10. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist denn im Himmelreich der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr ganz gewiss nicht ins Himmelreich hineinkommen. Wer sich so klein macht, wie dieses Kind klein ist, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärgernis gibt, für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten, denn ich sage euch, ihre Engel blicken im Himmel stets auf das Angesicht meines Vaters im Himmel. Dieses Gespräch zwischen den Jüngern und Jesus, das zeigt uns zweierlei. Das Erste, die Jünger sind auch nur Menschen. Und das Zweite, Jesus ist Gott. Die Jünger, die denken und die reden menschlich. Jesus aber denkt und redet göttlich. In unserer Menschenwelt ist die Frage nach dem Größten ja allgegenwärtig. Da gibt es zum Beispiel das Guinness-Buch der Rekorde. Wer hat die tollsten Aktionen gestartet und dann versucht jemand, das noch zu übertrumpfen? Oder auch im Sport geht es ja eigentlich immer darum, der Erste zu sein. Denn der Zweite, das ist ja nur der erste Verlierer. In der Geschäftswelt, auch da geht es darum, möglichst einen Platz an der Sonne zu ergattern, damit die Aufträge reinkommen und das Geld sprudelt. Und was tun wir Menschen nicht alles, um andere Menschen zu beeindrucken und für uns einzunehmen? Sei es in der Schule, um bessere Noten zu bekommen. Sei es beim Bewerbungsgespräch für den Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Sei es auch beim Date, um den oder die Angebetete zu bezirzen und von den eigenen Vorzügen zu überzeugen. Wer ist der Größte? Diese Frage ist in unserer Menschenwelt allgegenwärtig. Und jetzt übertragen die Jünger diese Frage auf die geistliche Welt, auf die Wirklichkeit Gottes. Sie betreiben das, was man natürliche Theologie nennt. Sie schließen von sich auf Gott, von den irdischen Verhältnissen auf den Himmel. Das ist zwar zum Scheitern verurteilt, aber es liegt uns Menschen im Blut, auch uns Christenmenschen, auch den Jüngern. Immer wieder suchen wir nach Anknüpfungs- und Vergleichspunkten, an dem Irdisches und Himmlisches, Menschliches und Göttliches irgendwie so in Einklang zu bringen ist. Aber diesen Vergleichspunkt, den gibt es nicht. Den gibt es nicht, weil die Sünde unsere irdischen Verhältnisse grundlegend durcheinandergebracht hat. Seither sind alle Begriffe und alle Bilder, die wir uns von Gott machen, von Grund auf verdreht. Da hören wir zum Beispiel von Gottes Liebe. Alles klar, denken wir, Liebe kennen wir. Wenn von Gottes Liebe die Rede ist, dann muss das ja ungefähr mit dem gleichzusetzen sein, was wir heutzutage unter Liebe verstehen. Also gleichberechtigt, auf völliger Gegenseitigkeit beruhend, frei und zwanglos. Gott sozusagen als ein romantischer Lebensabschnittspartner. Aber ist das so? Begreifen wir noch etwas von der überwältigenden Retterliebe Gottes, die uns Rettungsbedürftige nicht nach unserem Wollen und Vermögen fragt? Wir haben es letzte Woche mitbekommen, diese verzweifelte Suche nach diesen Vermissten, die da zum Titanic-Wrack abgetaucht sind. Da hat man nicht erst gesucht und geguckt, wo sind die, und dann gefragt, wollt ihr gerettet werden? Es war sowieso zu spät in diesem Falle. Rettungsbedürftige muss man retten und nicht fragen, ob sie gerettet werden wollen. Und begreifen eigentlich wir auch, dass der dreieine Gott auch in seiner Liebe zu uns immer noch der Herr ist und auch der Herr bleibt? Und, das ist die Frage für heute, gestehen wir diese überwältigende Gnade Gottes, mit der er unsere harten Herzen aufgebrochen und bezwungen hat, gestehen wir diese überwältigende Gnade Gottes auch anderen zu, auch den in unseren Augen geringen und kleinen, wie Jesus sie nennt. Die Jünger, die denken groß von sich, die wollen auch hoch hinaus. Das steckt nämlich hinter ihrer Frage. Wer ist der Größte im Himmelreich? Das heißt ja auf gut Deutsch, bin ich's? Na, Jesus? Ist es nicht so, dass ich doch vielleicht ein bisschen mehr gelte vor dir als alle anderen? Habe ich vielleicht nicht doch ein bisschen mehr zu sagen als die anderen? Habe ich nicht vielleicht ein paar mehr Rechte und Vorrechte als die anderen? Habe ich besondere Privilegien? Jesus durchschaut die als Frage getarnten Ambitionen seiner Jünger und er weist sie zurecht. Er weist ihnen den richtigen Platz zu, indem er ein kleines Kind in ihre Mitte stellt. Da haben wir ein schönes Anschauungsbeispiel. Und indem Jesus auf dieses Kind verweist, fordert er die Großmachtallüren seiner Jünger heraus. Amen. Ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr ganz gewiss nicht ins Himmelreich hineinkommen. Wer sich so klein macht, wie dieses Kind klein ist, der ist im Himmelreich der Größte. Jesus lehrt seine Jünger eine wichtige Lektion. Groß ist nicht der, der sich für groß hält. Groß ist der, an dem Gott Großes getan hat. Und wer das erkannt hat, dass Gott Großes an ihm getan hat, der wird nicht selber groß auftrumpfen, sondern er wird demütig sein. Sich klein machen, sich demütigen, wie manche Bibelübersetzungen auch übersetzen, das bedeutet nicht, sich niedriger zu machen, als man ist. Das wäre eine falsche, eine verlogene Demut. Gibt es manchmal auch. Ja, ich bin ja so klein und man will eigentlich nur, dass die anderen sagen, nee, du bist schon auch ganz, ganz okay, wir schätzen dich auch. Das ist hier nicht gemeint. Demut in diesem Falle bedeutet, sich zu vergegenwärtigen, wer wir vor Gott und gegenüber unseren Nächsten wirklich sind. Demut ist nichts anderes, als zu wissen, wie niedrig wir vor Gott tatsächlich sind. Vor dem Gott, der unser Vater ist und wir seine Kinder. Und darum sagt Jesus, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr ganz gewiss nicht ins Himmelreich kommen. Im Himmel, da wird es nur Gott und seine Kinder geben, nichts anderes. Und wer sich als Gottes Berater oder als Gottes Kumpel oder als Gottes älterer Bruder vielleicht aufspielt und sagt, naja, also ich würde das ja alles vielleicht ganz anders machen, oder wer sich wie der ältere Bruder im Gleichnis gegen Gott und auch gegen seinen jüngeren Bruder überhebt, der ist in Gottes neuer Welt fehl am Platz. Gleich zweimal heißt es im Neuen Testament, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Aber dieses Jesus-Wort hier, was wir im Predigttext gehört haben, das ist nicht nur eine ernste Mahnung an die Jünger und ich sag mal an uns altgediente Christen. Das Wort Jesu ist zugleich ein Trost für die Kleinen, für diejenigen, die in aller Schlichtheit ihr Vertrauen auf Christus setzen. Und dieses Wort gilt besonders den Kindern, den Teens und den Jugendlichen unter uns. Auch wenn sie sich selber vielleicht nicht als klein empfinden und manche Teens sind ja auch definitiv größer als ich, so gilt das gerade und besonders ihnen. Sie stehen unter Gottes besonderem Schutz. Ihnen gilt seine besondere Fürsorge. Mit Liebe achtet Gott gerade auf diejenigen, die an Jesus glauben und sich ihren Weg ins Leben erst noch bahnen. Er ist ein Gott, der sie, einige sitzen auch da drüben, der euch ganz genau sieht und auf euch achtet. Und uns Älteren, sagt Jesus, hütet euch davor, einen von diesen Kleinen oder sagen wir vielleicht besser, einen von diesen Jungen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel blicken im Himmel stets auf das Angesicht meines Vaters im Himmel. Wenn Gott auf die Kinder und Jugendlichen achtet und sie in besonderer Weise achtet, wer sind dann wir, dass wir uns anmaßen, sie zu verachten oder irgendwie gering zu schätzen. Jesus unterscheidet nicht zwischen alt und jung, zwischen volljährig und unmündig, zwischen altgedient und junggläubig. Es gibt einen ganz bekannten Satz im Galaterbrief, Galater 3, 27 und 28, den können wir problemlos weiterdenken und weiterspinnen. Da heißt es, ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr alle, ihr habt Christus angezogen. Da zählt nicht mehr eure jüdische oder nicht-jüdische Identität. Da zählt nicht mehr eure soziale Zugehörigkeit als Sklave oder als freier Bürger. Da zählt nicht mehr eure geschlechtliche Zugehörigkeit als Mann oder Frau. Da zählt auch nicht mehr, und das ist das, was jetzt da nicht steht, aber was dazu gehört, da zählt auch nicht mehr euer Alter, ob Teen oder Rentner. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Gerade in den vergangenen Wochen hatte ich ziemlich viel mit Teens und mit Jugendlichen zu tun und ich empfinde das als ein riesiges Vorrecht. Im Austausch mit ihnen habe ich mehr und intensiver gelernt, als in so manchem wohlsituierten Gespräch mit Erwachsenen. Ich denke da an die Treffen zum Beispiel im Vorfeld der Konfirmation von Melanie und Lukas und auch an die Konfirmation selber. Ich denke überhaupt an viele Jugendabende in den letzten anderthalb Jahren, hier unten im Keller oder auch sonst irgendwo unterwegs. Ich denke an mein Patenkind Felipe und an seine beiden Brüder und an seine Eltern, mit denen ich neulich wieder 5 intensive Tage erleben durfte, auch geistlich sehr intensive Tage. Mein Patenkind ist 15 Jahre alt, der ältere Bruder 17, der jüngere 12. Mit allen hatte ich gute, auch geistliche Gespräche. Und dann denke ich noch an die EC-Haltestelle in Bergwitz am vergangenen Wochenende. Aus Zeitgründen möchte ich jetzt nur von einer Begebenheit berichten, die mich bewegt hat und die mir auch die Idee zu dieser Predigt gegeben hat. Es war am Samstagabend vor einer Woche in Bergwitz. Ich hatte mich bereit erklärt, zum Ausklang des Jugendabends die Station zu betreuen, an der wir Abendmahl feierten. Ich hatte alles gut vorbereitet, glaube ich jedenfalls. Aber eine Sache hatte ich irgendwie nicht ausreichend bedacht. Die hat mich dann in der Situation so ein bisschen überrascht. Ich hatte irgendwie erstens nicht mit so großem Andrang gerechnet. Und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass auch viele Jugendliche zum Abendmahl kommen würden, die vielleicht noch nie in ihrem Leben Abendmahl gefeiert haben. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass mitunter sehr junge Kinder daran teilnehmen würden. Haltestelle so ab 13, 14 aufwärts, aber es waren auch einige deutlich jüngere dabei. Und jetzt standen die so alle draußen hinter der Bühne, hinterm Zelt, unter freiem Himmel, im Halbkreis, so erwartungsvoll um mich herum. Sie drängten sich förmlich, um am Abendmahl teilnehmen zu können. Und ich habe dann das gesagt, was ich bei jedem Abendmahl zu sagen pflege, was ich auch nachher wieder sagen werde. Ich wies darauf hin, wie Christus uns in Brot und Wein oder Saft leibhaftig begegnet und wie er uns sein Vergebungswort zuspricht. Ich wies darauf hin, dass wir Christi Leib und Blut im Glauben empfangen und damit zugleich bekennen, dass er unser einziger Trost im Leben und im Sterben ist. Wir haben das Vaterunser gemeinsam gebetet, die Einsetzungsworte gehört und dann ging es ans Austeilen. Und ein Helfer, der spontan dazugekommen ist, weil er gesehen hat, okay, der gute Emanuel ist da ein bisschen überfordert, der fragte mich dann leise, ob der 9-jährige Junge, der dabei stand, ebenfalls Brot und Saft bekäme oder ob er stattdessen gesegnet werde, wie das ja in manchen Gemeinden üblich ist. Leider bin ich ein bisschen schwerhörig und deswegen verstand ich die Frage als Aussage. Also, der kriegt das dann nicht, der wird gesegnet. Und ich dachte, gut, es ist ein erfahrener EZler, der kennt ja auch die Leute besser als ich und er wird schon seine Gründe haben, warum er mir das jetzt so sagt. Und so bekamen ausnahmslos alle, die da waren, vom Größten bis zum Zweitkleinsten, das Abendmahl ausgeteilt. Nur eben dem Kleinsten, dem 9-jährigen Tom, der in Wahrheit anders heißt, dem legte ich stattdessen die Hand auf und sprach ihm einen Segen zu. Und schon da habe ich direkt seine Verwunderung gespürt, aber gut, mir erstmal nichts dabei gedacht. Es ging dann so ein bisschen und nach der dritten Runde Abendmahl waren dann alle sozusagen bedient. Und einige Zeit nach dem Abendmahl, da waren wir gerade am Aufräumen, kam Toms Mutter auf mich zu und sagte, ihr Sohn sei tief enttäuscht, dass er kein Abendmahl bekommen habe. Das bekomme er sonst immer bei sich in der Gemeinde. Er fühle sich ausgeschlossen und er sei jetzt echt tief traurig am Boden zerstört. Das Interessante war, er hat sich in seiner Trauer ins Zelt zurückgezogen, wo gerade Lobpreiskonzert war. Und er hatte also ausgerechnet ich, der ich doch das Abendmahl eigentlich von Herzen gerne jedem und jeder austeile, die danach verlangt, einen von diesen Kleinen, die an Jesus glauben, im Innersten erschüttert. Und dann habe ich natürlich sogar, ich versuche dann so eine Situation irgendwie zu retten, Ja, ist irgendwie auch menschlich und habe dann versucht zu erklären, ja, man muss ja auch irgendwie ein bisschen verstehen, was da abgeht und ob der das versteht, wusste ich dann auch nicht, bla 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 bla. Das hat es überhaupt nicht besser gemacht. Im Gegenteil, muss ich mich eigentlich verschämen. Gott sei Dank hat sich dann in dieser Situation auch dieses Missverständnis aufgelöst und ich habe dann rausgekriegt, dass das gar keine Aussage war, sondern eine Frage. Und nach gutem Zureden durch seine Mutter und eine Bekannte, mehrmaligem Zureden sogar, willigte Tom dann schließlich ein, doch nochmal zum Abendmahlstisch zu kommen. Und dann habe ich ihm nochmal ganz persönlich die Oblate und so einen kleinen Plastikkelch ausgeteilt. Dieser Kelch, der war randvoll, wie es im Psalm 23 heißt. Und ich habe es ihm gegeben, und zwar so. Auf Augenhöhe. Und ihr Lieben, ich habe noch nie, wirklich noch nie, einen Menschen gesehen, der so überwältigt von Freude dieses Abendmahl zu sich genommen hat. Ich würde mir das manchmal wünschen, dass es auch hier in der Gemeinde mehr Freude auslöst. Aber dieser Junge, dieser Tom, der war ein einziges Strahlen, wie er da die Oblate und den Saft bekommen hat. Jesus sagt, wer sich so klein macht, wie dieses Kind klein ist, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel blicken im Himmel stets auf das Angesicht meines Vaters im Himmel. Toms Engel im Himmel, sozusagen Toms geistlicher Doppelgänger, der hat genau aufgepasst, dass Tom kein Leid durch Unterlassung widerfährt. Er hat sich vor Gott dafür eingesetzt, dass ich zur Besinnung komme und ihm das Abendmahl noch nachreiche. Und was mich auf der einen Seite gefreut hat, das hat mich auf der anderen Seite auch zugleich beschämt. Klar, ich konnte mich rausreden damit, es war ja ein Missverständnis, ich konnte ja nichts dafür, bla bla. Aber dennoch, ob ich es wollte oder nicht, ich hatte einem von diesen Kleinen, die an Jesus glauben, ein Ärgernis bereitet. Ich hatte dieses Kind von der Gemeinschaft mit seinem Heiland ausgeschlossen, anstatt es aufzunehmen in Jesu Namen. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Fehler dann noch umgehend korrigieren konnte. Aber die Geschichte hat mich dann am weiteren Abend und auch in der Nacht noch beschäftigt. Ich spürte sozusagen ein bisschen was von diesem Mühlstein, von dem Jesus spricht, der dann um den Hals hängt. Am nächsten Morgen nach dem Abschlussgottesdienst auf der Haltestelle bin ich dann nochmal auf Tom zugegangen und habe ihm erzählt, was mich beschäftigte. Im Abschlussgottesdienst hatten wir nämlich ein Lied gesungen, das mir wirklich nahe ging. Jesus, meine Hoffnung lebt. Und die zweite Strophe, die hat mich wirklich fast zu Tränen gerührt. Da heißt es, so unvorstellbar ist deine Gnade. So unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm, Jesus, meine Hoffnung lebt. Wenn Gott mich so unendlich liebt, wer bin dann ich, dass ich anderen diese Liebe in irgendeiner Weise vorenthalte? Ich habe Tom dann nach dem Gottesdienst um Verzeihung gebeten und ihm und seiner Mutter gesagt, dass ich seine Geschichte in meiner nächsten Predigt erzählen werde. Habe ich hiermit getan. Und diese Begebenheit hat mir gezeigt, wie schnell es gehen kann, dass wir selber zum älteren Bruder aus dem Gleichnis werden. Wir mögen vielleicht sogar unsere Gründe haben, aber wir setzen uns damit dennoch ins Unrecht. Und zwar gleich doppelt, wie auch der ältere Bruder im Gleichnis. Der Bruder war im Unrecht gegen seinen jüngeren Bruder und auch gegen seinen Vater. Gegenüber seinem Vater war er im Unrecht, weil er ihn nicht wirklich kannte, obwohl er tagtäglich mit ihm Umgang hatte. Und ich habe mich gefragt, kann uns das auch gehen, so gehen? Täglich Bibel lesen, beten, wöchentlich zum Gottesdienst kommen, alle Bibelstunden besuchen und trotzdem Gottes Herzschlag nicht kennen. Hätte der ältere Sohn seinen Vater wirklich gekannt, dann hätte er doch gewusst, dass er diesen Ziegenbock, auf den er jahrelang geschielt hatte, problemlos hätte bekommen können. Der Vater hätte ihn ihm doch gegeben. Der Vater war doch kein Knauseropa. Der Vater hätte ihm dieses Böckchen von Herzen gerne überlassen, weil er sich an der Freude seiner Kinder freut. Und hätte der ältere Bruder seinen Vater wirklich gekannt, dann hätte ihn auch dessen Reaktion auf die Rückkehr des jüngeren Bruders nicht überrascht. Stattdessen aber tat der ältere Bruder auch seinem jüngeren Bruder Unrecht. Er nahm dessen Not nicht ernst und liebte ihn nicht als seinen Bruder, hatte ihn vielleicht noch nie von Herzen lieb gehabt. Bezeichnend ist die Distanzierung, als der ältere Bruder auf seinen jüngeren Bruder zu sprechen kommt. Da sagt er, dieser dein Sohn, mit dem bin ich durch, mit dem will ich nichts zu schaffen haben, das ist dein Problem, dein Sohn. Soll der doch selber zusehen, wie er klarkommt. Wie man sich bettet, so liegt man, von nichts kommt nichts. Hinterher ist man klüger. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ich habe es ja schon immer gewusst, dass aus dem nichts wird. Der große Bruder, der kennt alle Sprichwörter und alle herzlos frommen Sprüche, die man in solchen Fällen zu sagen pflegt. Jesus aber sagt, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel blicken stets auf das Angesicht meines Vaters im Himmel. Das Gleichnis und das Jesuswort aus dem Predigttext fordern uns heraus. Nach welcher Devise lebst du persönlich? Und nach welcher Devise leben wir als landeskirchliche Gemeinschaft? Leben wir in unserer Gemeinschaft das, was Gott sich unter Gemeinde vorstellt? Sind wir eine Gemeinschaft von lauter Kleinen am Vaterherz Gottes? Oder meinen wir, und ich sage jetzt mal gerade so ein bisschen die Älteren und Altgedienten, wir müssten den Jungspunden mal zeigen, was eine Harke ist und wie der Hase zu laufen hat. Im Alten Testament schon finden wir eine bemerkenswerte Ankündigung Gottes in Jeremia 31. Dort sagt Gott eine neue Gemeinschaftsordnung für sein Volk an, eine Verfügung, die nichts mehr mit jenem Bund gemeinsam hat, den das Volk Israel wiederholt gebrochen hatte. In diesem Zusammenhang kündigt Gott an, dann in dieser neuen Gemeinschaftsordnung, dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Wer es nachlesen will, Jeremia 31, Vers 34. Gott selber macht reinen Tisch. Er selber beseitigt von sich aus die Schuld des jüngeren Bruders und auch die Schuld und das Unrecht des älteren Bruders, sodass keiner mehr dem anderen die Leviten lesen muss. Diese Ankündigung Gottes hat Jesus mit seinem Blut verwirklicht. Denn sein Blut ist ja das Blut des neuen Bundes. Mit Christus empfängt jeder und jede, die auf ihn seine Hoffnung setzt, zugleich den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit leitet, und zwar völlig unabhängig vom Alter. So sagt es auch der Apostel Petrus in der Pfingstpredigt. Auch dort unter Berufung auf eine andere Gottesverheißung, nämlich aus Joel 3. Da sagt Gott, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten, auch die sind nicht weg vom Fenster, ja, darum geht es nicht. Eure Alten werden Träume haben. Wo sind die Träume der Alten hier? Und eure jungen Männer werden Visionen sehen. Joel 3, Vers 1. Was im Alten Testament noch Zukunftsmusik war, das ist in Christus und in seinem Leib Wirklichkeit geworden. Und was heißt das für unsere Gemeindearbeit? Das will ich jetzt abschließend nur noch kurz andeuten. Jedenfalls hat unser Dachverband, der Evangelische Gnadauer Gemeinschaftsverband, die Zeichen der Zeit erkannt und er hat verschiedene Formate ins Leben gerufen, die die Beteiligung und Verantwortung der jungen Generation ermöglichen und fördern sollen. Und mit jung sind jetzt nicht irgendwelche 43-Jährigen wie ich gemeint, sondern wirklich junge Menschen. 15, 20, 25 Jahre alt. Das ist die junge Generation. Für sie und mit ihnen gemeinsam dürfen wir in ein weites Land aufbrechen. Das ist das Motto. Die Dinger lagen auch immer mal wieder aus, wurden von uns allen übersehen. Formate wie Young Leaders, also auf Deutsch junge Leiter, oder auch das vom EC Sachsen-Anhalt angestoßene Mentoring-Programm sollten wir ernsthaft nutzen. Und zwar jetzt und nicht erst morgen. Und zwar nicht deswegen, weil die Jugend die Zukunft der Gemeinde ist, wie ich das öfter höre, sondern weil die Jugend da ist, als die geistliche Gegenwart unserer Gemeinde. Jugendarbeit geschieht auch nicht irgendwie aus Selbsterhaltungstrieb, damit es dann irgendwann mal weitergeht oder aus irgendwelchen anderen verborgenen Motiven. Jugendarbeit ist genauso Gemeindearbeit wie Bibelstunde, Frauenstunde, Hauskreise oder was auch immer. Und darum sollten wir uns ernsthaft die Frage stellen, wie gehen wir auf Kinder, auf Teens, auf Jugendliche zu, damit sie sich nicht nur ernst genommen fühlen und hintenrum machen wir doch was anderes, sondern dass sie auch wirklich ernst genommen werden. Wie müssten wir zum Beispiel unsere traditionelle Vorstandsarbeit umgestalten, damit ein 15-Jähriger sich dort ernsthaft und gerne einbringen kann? Ich glaube, wir müssen da eine ganze Menge dran ändern, sowohl vom Format her als auch von der Art und Weise, wie wir das handeln, aber es könnte sich lohnen. Ihr Lieben, Gott, unser Vater, wünscht sich eine Gemeinde von Brüdern und Schwestern, die sich weder über ihr Lebensalter noch über ihre Lebenserfahrung definieren, sondern einzig und allein über das, was Gott in Christus an ihnen allen getan hat, jetzt tut und auch noch tun wird. Eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern, die sich unter ihrem Herrn und Heiland auf Augenhöhe begegnen. Und sein Friede, der unsere menschlichen Vorstellungen durchkreuzt und sprengt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.